Balance ist nicht immer erstrebenswert.
Metatheorie der Veränderung. Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema?
Pause.
Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.
Hallo Kirsten, unser Schwerpunkt heute ist die Pause, das Nichts, das Atemholen, Innehalten. Und da sind wir ja in guter Gesellschaft.
Ja, das sind wir. Zoom-Fatigue, Corona-Erschöpfung und diese leise Lähmung, die vielen von uns immer mal wieder in den Poren sitzt. Dazu wird an vielen Stellen ja schon seit Monaten debattiert. Aber ich würde dazu auch hier noch einmal tiefer ins Gespräch gehen wollen.
Gerne, dann lass uns doch mal ein Stück unter die Oberfläche tauchen.
Fokus, das Interview.
Aber sollen wir wirklich noch einmal über Erschöpfung reden? Haben wir nicht schon genug diskutiert über Corona und Burnout, über Resilienz und Routinen, mit denen wir uns am Laufen halten?
Ja, irgendwie haben wir das schon. Und gleichzeitig ist in dem Thema meiner Ansicht nach noch Musik drin. In dem Sinn, dass da noch etwas entdeckt werden kann. Und apropos Musik, was mir bei der Recherche begegnet ist, ein wunderbarer Titel einer Sendung des Deutschlandfunks, die schönsten Pausen der Musikgeschichte. Und jetzt stell dir mal vor, jemand erzählt dir von seinem Arbeitsleben und spricht statt über Leistungen und Erfolge über die schönsten Ruhepunkte seiner Karriere und dem, was ihm da begegnet ist. Über die besten Momente des Innehaltens oder die kraftvollsten Zeiten der Ruhe.
Ja, in den Coachings und Teamworkshops, die ich habe, ist das Gegenteil der Fall. Da heißt es dann, machen Sie mich wieder fit, aber bitte schnell.
Naja, solche Anfragen habe ich auch viele. Auch und gerade von jüngeren Leuten. Die sind ganz oft nämlich in einem Modus von Selbstoptimierung, würde ich sagen. Ganz oft angeregt durch ästhetische Instagram-Bilder von schicken Morgenroutinen oder von schönen Retreat-Plätzen, wo nach kurzer innerer Einkehr wieder viel innere Frische herrscht. Doch die real erlebten Zustände können durchaus auch anders sein, nämlich länger andauernd, persistenter. Also ein bisschen Motivation und ein bisschen Zusammenreißen reichen meist nicht. Und oft geht es vor allem auch nicht so schnell wie gedacht. Wobei Morgenroutinen ein wunderbarer Weg sein können. Es geht mir hier eher um eine Erwartungshaltung, was sich eben wie schnell ändern kann. Und in der Gestalttherapie gibt es ja einen super Spruch. Und zwar, was ist, darf sein. Und was sein darf, darf sich verändern. Das heißt dann eben auch, die Stufen von so einem Transformationsprozess kann man nicht überspringen oder willkürlich anordnen oder gar choreografieren. Man muss sie erleben, und zwar jede einzelne, und zwar solange sie eben nur mal dauert. Und für Coaches und sonstige Begleiter heißt das natürlich, man muss der Verführung widerstehen, gleich jemanden verändern zu wollen, sondern muss ihm erstmal helfen, zu erfassen und zu erspüren, was gerade ist. Und das ist wirklich anspruchsvoll, denn auch das Gegenüber möchte ja weg von seinem oder von ihrem Erleben. Ich lahme, sagte neulich jemand zu mir, wie ein Esel, der so ein Bein nachzieht. Angeknackst. Oder andere nutzen Bilder wie so, ich fühle mich ausgelaufen, leer von jeglichem kreativen Impuls. Und so will man sich natürlich nicht fühlen, das ist klar. Natürlich möchte man da gerne in 12 Schritten wieder zum schnellen Rennpferd werden oder möglichst auch mit Garantie zu jemandem, der vor Inspiration nur so sprüht. Um jemanden jetzt aber auch in seinem Stocken, im Verknoten oder im Leerlaufen zu begleiten, braucht es eine Menge innere Gelassenheit und das tiefe Wissen, dass auch aus so einem Prozess etwas Gutes rauskommen kann. Und aus der prozessorientierten Sicht von der Metatheorie der Veränderung gibt es sowieso keine Alternative dazu, sich auf diesen Prozess einzulassen und zu explorieren, wohin der einen führt.
Wäre es denn dann nicht wichtig, erst einmal passende Beschreibungen für das zu finden, was man im eigenen Inneren eigentlich fühlt, damit man erst einmal das Terrain erkunden kann?
Naja, absolut. Und interessanterweise hat die New York Times gerade einen ganz neuen Begriff gefunden für das Lebensgefühl von vielen Menschen. Oder vielleicht auch erfunden, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie ganz viel Resonanz darauf bekommen. Und der Begriff heißt auf Englisch languishing. Und übersetzt ist das so etwas wie ein Ermattetsein, so ein Dahindümpeln. Es geht einem dabei nicht wirklich schlecht, aber irgendwie ist das Wohlgefühl, der Elan, die Lebendigkeit des Lebens abhanden gekommen. So eine Art Treibsandgefühl würde ich das nennen. Nichts bewegt sich wirklich. Mit manchmal ganz viel Energieaufwand tritt man wie auf der Stelle. Und klar ist man nicht wirklich depressiv, auch akute Angstzustände plagen einen nicht. Aber lebendig fühlt sich wirklich anders an. So ein uninspirierter Zustand. Statt hellem Flackern im Kopf fließt da höchstens schwer flüssiges Öl.
Und wie kann man das nun ändern? Einfach abwarten ist ja keine Alternative, oder?
Sich den Prozess entfalten lassen muss ja nicht abwarten heißen. Aber man kann so ein Lebensgefühl meist auch nicht direkt behandeln. Genauso wenig, wie man über eine Rohkostkur allein meist nicht unmittelbar die Vitalität steigern kann. Vielleicht ein bisschen, aber da muss noch mehr dazu kommen. Insofern braucht die Ermattung kein rigoroses Selbstverbesserungsprogramm, sondern eher so ein Anstupsen von Körper, Geist und Seele auf ganz vielen Ebenen. Und sich selbst fühlen lernen und auch in Resonanz mit anderen sein gehört sicher dazu. Und natürlich ein Stück Entspannung, damit die Dinge im Inneren wieder selbsttätig ins Fließen kommen können. Also insofern statt Power-Smoothie und frische Kick ist dann eventuell eher so ein wenig Kraftlyrik oder Abendpoesie angesagt.
Ja, und was bedeutet das jetzt nun etwas konkreter? Was kann ich machen?
Na, als erstes mal sich in Selbstwahrnehmung zu üben. Das, was in einem vorgeht, zur Kenntnis nehmen. Zum Beispiel, es zieht immer so in der Herzgegend. Und das, was man dann wahrnimmt, prägnant werden lassen. Also, es sticht immer so oft abends, wenn ich zur Ruhe komme. Und dann dem Ganzen auch noch Bedeutung geben. Also erkennen, oh, da scheint etwas in mir tatsächlich Aufmerksamkeit zu brauchen.
Macht man das nicht automatisch?
Nicht unbedingt. Oft spürt man etwas, aber man spaltet es ab. Gibt ihm emotional keine Relevanz. Ja, das habe ich schon oft gehabt. Naja, nicht so schlimm. Anderen geht es viel schlimmer. Und das mag ja auch sein. Das kann aber dazu führen, dass man so langsam Richtung Vermeidung driftet. Die eigenen Gefühle wegschiebt, nicht wirklich wahrnehmen will. Und oft entwickelt man dann Gewohnheiten, die das Spüren wirklich chronisch erschweren. Zum Beispiel das Hamsterradphänomen. Das heißt, nie zur Ruhe kommen, immer zu viel auf dem Zettel haben, auch in der Freizeit immer beschäftigt sein und dauerhaft zu viele Reize um sich haben. Stichwort Serienmarathons. Oder auch die Gewohnheit, Gefühle abzuwerten. Gerne auch beim Partner, so immer, ach du, mit dieser ganzen Innenschau. Oder das Gefühl, immer und jederzeit funktionieren zu müssen. Naja, also Gefühle kann ich mir jetzt echt nicht leisten. Und dann die eben schon angesprochene Form der Vermeidung, nämlich die Idee überhaupt, sich ständig verändern zu wollen. Denn dann fängt man an, eigentlich einen Teil des eigenen Inneren zu bekämpfen, den man für ungenügend hält. Da wertet man sich dann als zu offen, zu weich, zu sensibel ab. Und genau damit schlägt man sich die Tür zu nachhaltiger Veränderung dann oft ungewollt vor der Nase zu. Denn nur um das, was man überhaupt wahrnimmt, kann man sich kümmern. Was man dagegen nicht in sich sehen oder spüren möchte, wird im Gegenteil oft größer. Insofern gilt es oft erstmal, sich um die eigenen inneren Richter, Gouvernanten, Verfolger und Besserwisser zu kümmern. Weil ohne ein gutes Arbeitsbündnis mit denen geht leider gar nichts. Denn nur so kommen wir dann an das ran, was unseren inneren Motor ausmacht, unsere Bedürfnisse nämlich. Insofern ist die Fähigkeit, bestimmte Wahrnehmungen im Hintergrund zu halten, zwar manchmal hilfreich, sie wird aber eben dann immer dysfunktional, wenn wir einen Impuls unterdrücken, den wir eigentlich bräuchten, um die gegenwärtige Situation so mal grundsätzlich anzugehen.
Das heißt dann aber auch, Spannungen zu spüren, ist gar nicht so schlecht.
Genau. Balance ist zwar oft ein guter, produktiver Zustand, manchmal aber eben auch gar nicht. Zum Beispiel, wenn es im eigenen Innen zum Wachsen drängt oder sich zum Weiterentwickeln drängt. Da können dann nämlich spannungsreiche Zustände und das Wahrnehmen von innen sehr hilfreich sein, weil sie sozusagen Vorboten und Begleiterscheinungen sind von einer Bewegung in Richtung Öffnung, ein Aufblühen eines Potenzials anzeigen können. Insofern ist Balance nicht immer gut.
auf den Punkt. Theorie in 90 Sekunden.
Wie immer erklären wir an dieser Stelle einen Begriff. Kurz und knapp in 90 Sekunden. Heute Vitalität. Oder warum es Sinn macht, darauf zu achten, wie sich Dinge bzw. Prozesse entfalten. Und warum genaues Beobachten eine Voraussetzung für Veränderung ist. Der Begriff Vitalität und auch das, was er bezeichnet, ist irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen. Denn Vitalität umfasst alles, was mit einer dynamischen Form menschlichen Erlebens zu tun hat. Einem Geschehen, einem Prozess. Gefühle zum Beispiel gibt es eigentlich nicht. Vielmehr zeigen sie sich in einer spezifischen Weise. Vom ersten Atemzug ihres Lebens an gestalten Menschen ihr Innenleben auf sehr individuelle Weise. Sie bringen ihre Gefühle sehr verschieden zum Ausdruck und reagieren ganz unterschiedlich auf andere. Gelöst oder gespannt, kräftig oder lasch, deutlich oder flüchtig, flüssig oder stockend, explosiv oder sanft, spitz oder stumpf, locker oder gebunden, fest oder schmelzend. Metatheoretisch kommt jetzt solchen Vitalitätsphänomenen eine ungemein wichtige Rolle zu. Denn sie helfen, psychische Systeme zu verstehen und zu verändern. Wenn man einen Menschen betrachtet, kann man viel entdecken in Bezug auf die jeweilige Leistungsfähigkeit, das Glücksvermögen, die soziale Resonanz, zu der er fähig ist, seine Beziehungsstabilität. Seine Kreativität, die körperliche Gesundheit, sein Ausdrucksreichtum, die Resilienz und Robustheit, all das hängt direkt oder indirekt mit der Vitalität eines Menschen zusammen. Auch Phänomene wie Depression, Burnout, Unauthentizität, Ersatzbedürfnisstrategien, Konfliktsuche, manische Züge und anderes mehr lassen sich nicht ohne die Geschichte begreifen, die ein Mensch im Hinblick auf seine Vitalität erfahren hat. Wenn man nun beobachten kann, dass ein Klient gewohnheitsmäßig, also unabhängig von einer bestimmten Situation, einen oder mehrere Affekte nicht ausdrückt, dann kann dies ein Anlass für Neugier auf Seiten des Beraters sein. Wie kommt es, dass ich sie nie lachen sehe? Sie wirken nie gelöst und frei auf mich. Was hat es damit auf sich? Wenn jemand etwas nie zeigt, hat das Gründe. Diese können funktional sein, das ist selten, oder dysfunktional. Solche Dinge macht ein Klient von sich aus nur selten zum Thema. Ich kann nicht traurig sein. Umso wichtiger ist es, dass der Berater Techniken zur Verfügung hat, solche Phänomene zu bemerken, ihnen Bedeutung zu geben, sie anzusprechen und Möglichkeiten hat, mit dem Klienten dazu einen Fokus auszuhandeln. Viele Berater sprechen solche Phänomene in Supervisionen oder im Erzählen über Klienten an, nutzen solche Beobachtungen aber nicht in der Beratungssituation selbst. Sie haben mir doch erzählt, dass so viele Mitarbeiter mit Angst und Verunsicherung auf sie reagieren. Ich sehe sie eigentlich nie freundlich und zugewandt, sondern immer nur verkniffen und abwesend schauen, selbst wenn sie hier bei mir sind. Vielleicht hängt das miteinander zusammen.
Neulich entdeckt. Inspiration von Kollegen.
Manchmal gilt es, Dinge nicht neu zu entdecken, sondern wieder zu entdecken. Denn so vieles Richtiges und Weises ist schon so treffend gesagt, dass man es einfach wiederholen muss. Manchmal auch von einem Dichter.
Vorhin sprachen wir davon, dass manches Mal ein Stück Abendpoesie vielleicht nahrhafter wäre als wieder eine neue Theorie, ein neuer Ansatz oder auch ein neues Konzept. Was wäre, wenn wir das jetzt ganz ernst nehmen würden? Deshalb wollen wir das jetzt und hier mit Ihnen und mit euch einfach mal ausprobieren. Kennen Sie zum Beispiel Rainer Maria Rilke? 1875 wird er in Prag geboren, ist für eine Offizierslaufbahn vorgesehen. Doch unter anderem aus gesundheitlichen Gründen nimmt sein Leben eine komplette Kehrtwendung. Mit 19 Jahren bringt er seinen ersten Gedichtband heraus und wird zu einem der meistgelesenen Dichter in Deutschland. Das Gedicht, das wir zum Thema Pause wiederentdeckt haben, heißt »Über die Geduld«, geschrieben in Italien im Jahr 1903. Über die Geduld. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist Austragen und dann Gebären, reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge. So sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben. Wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu lieben. Wenn man die Fragen liebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.
Wie immer zum Schluss noch ein gemeinsamer Blick in die Praxis. Wie sieht es eigentlich momentan in den Unternehmen aus? Wie gehen die mit dem Thema Erschöpfung und Energiemanagement um? Und warum wird Mental Health zu einem so großen Thema für viele von ihnen?
Management Sparring, der Beraterdialog.
Als Vertriebler bin ich ja oft in sehr pragmatisch strukturierten Kontexten unterwegs. Da will man Ergebnisse sehen und klare Methoden, wie man da hinkommt, möglichst schnell. Das Erleben hat in Vertriebsorganisationen oft wenig Platz. Einzelne Mitarbeiter im Vertrieb, meist die, die viel im Außendienst oder auf Reisen sind, die merken, dass die Themen Pause, Geduld, sich einlassen, gelebt werden müssen, wenn man nicht verbrennen will. Denn wer ausgelaugt und überarbeitet beim Kundenauftritt, kann weder interessiert zuhören, noch begeistern oder kreative Ideen entwickeln. Aus diesem Grund gibt es immer mehr Vertriebler, die sehr achtsam mit sich umgehen. Das fängt beim Powernap auf dem Autobahnparkplatz an und hört bei der morgendlichen Meditation im Hotel noch lange nicht auf. Und gleichzeitig frage ich mich, was können wir tun? Angehen, ganz aktiv, damit das nicht nur Einzelfälle bleiben. Ich sehe da vor allem die Organisation in der Verantwortung. Hier sollten die Rahmenbedingungen verändert werden, dass sich eine achtsame Haltung auch besser leben lässt. Ja, ein Bekannter von mir, das Ganze ist jetzt schon ein paar Jahre her, der hat bei einer Bank gearbeitet und praktizierte da in der Mittagspause die fünf Tibeter. Das sind jetzt so unterschiedliche Yoga-Übungen, da ist eine Kerze dabei, wo man dann die Füße auch mal über den Tisch strecken muss. Und das war dann für die ein oder anderen Kollegen, unter anderem auch für den Chef, eher befremdlich. Und der Chef hat ihn dann zu ihm gebeten zum Gespräch und ihn da ermahnt, das, selbst wo das in seinem Büro war, nicht weiterzumachen. Ja, weil das könnte vielleicht andere Kollegen oder auch Kunden, die da vorbeilaufen, etwas verstören. Und diese negative Grundhaltung, die ändert sich da gerade. Nicht umsonst steht ja das Thema Mental Health immer weiter oben auf der Agenda in Unternehmen. Insofern sollten wir uns vermutlich nicht nur um Resilienz und innere Gestimmtheit kümmern, sondern auch um all diejenigen, bei denen sich schon Belastungen und Störungen zeigen. Was lässt sich denn in dem Bereich tun?
Naja, das Thema auf die Agenda setzen ist das allererste. Organisationen können und müssen den Mitarbeitern helfen, ihre Wahrnehmung zu fokussieren. Weil die müssen eigentlich was Wichtiges über die Natur ihres Innenlebens erstmal erfahren und lernen. Und dann kann man ganz neu und anders an das Thema rangehen. Und das passiert ja in Teilen auch schon. In letzter Zeit werden schon jede Menge Mental Health Days und auch Weeks angeboten, um das Thema einfach mal zu promoten und nach vorne zu bringen. In manchen Unternehmen werden auch schon Apps eingesetzt, interne Berater für Mental Health ausgebildet und auch eigene Programme zu psychischer Gesundheit entwickelt. Bei PwC zum Beispiel, um jetzt nur ganz zufällig ein Beispiel rauszunehmen, läuft seit ein paar Jahren ein Wellbeing-Learning-Projekt. Da haben sie am Anfang ganz viele interne Umfragen erstmal gestartet, um rauszufinden, was ist bei uns eigentlich los in der Organisation. Und wenn man jetzt das Thema Corona anschaut, da wird im Zusammenhang damit das Thema psychische Gesundheit vermutlich für viele, viele Arbeitgeber noch viel wichtiger werden. McKinsey zum Beispiel hat einen Artikel gerade publiziert, jetzt im April 2021, Mental Health in the Workplace, The Coming Revolution heißt der. Und das finde ich einen sehr passenden und treffenden Titel. Und bearbeitet kann das jetzt auf vielen verschiedenen Ebenen werden. Ein sehr spannender Ansatz, der mir zufällig begegnet ist, nicht nur, aber eben auch für Unternehmen, ist mir neulich in Mannheim begegnet. Für Deutschland hat die Weisheim-Stiftung zusammen mit dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit ein Programm aus Australien adaptiert. Und da werden breitflächig Mental Health First Aid, also so Ersthelfer und Instruktoren ausgebildet. Ein Ziel ist es, Vorurteile bezüglich psychischer Belastungen und Krankheiten abzubauen und Wissen und Kompetenz in die Gesellschaft und eben auch in die Organisationen zu bringen. Online gibt es das Ganze zu erkunden übrigens unter www.mhfa für Mental Health First Aid-ersthelfer.de.
Das zweite, womit man speziell im Umfeld von Organisationen gut experimentieren könnte, ist meiner Ansicht nach das Spüren lernen. Auch hier entwickelt sich in der letzten Zeit ein ganz anderes Bewusstsein. Wurde ich vor 5 Jahren in Seminargruppen noch seltsam angeschaut, wenn wir eine einfache Achtsamkeitsübung durchgeführt haben, ist das heute was ganz was anderes. Eine Mehrzahl der Teilnehmer hat Erfahrung mit diesen Methoden und tauscht sich dazu auch noch oft rege aus. Aber auch technische Mittel bieten neben innerem Gewahrsein durchaus ganz praktische Unterstützung. Möglich ist zum Beispiel das Messen der Herzfrequenzvariabilität, Einsatz von Mood-Trackern und Gefühlsbarometern, zum Beispiel der App Mindletic. Amazon hat ein Patent auf das Erkennen der Gefühlslage anhand der Stimme. Alexa bietet dann meines Wissens keine Entspannungsübungen, sondern Medikamente an, um die Stimmung wieder zu verbessern. Aber auch auf der Unternehmensebene geht es ums Spürenlernen. Beispielsweise Unternehmensumfragen in Echtzeit sind sozusagen die Möglichkeit der Organisation, den Puls zu fühlen. Bei Maschinen und im Sport ist man da schon weiter. Das heiße Thema in der Industrieautomation heißt Predictive Maintenance. Über Sensoren und das Analysieren von Vibrationen kann sehr genau vorhergesagt werden, wann Teile verschleißen und sie ersetzen, noch bevor sie kaputt gehen. Das reduziert dramatisch die Bandstillstände und Lagerkosten. Im Sport zum Beispiel, bei Profi-Basketballern, hat man das Konzept bereits adaptiert, indem man Spitzensportler nur in einem ganz bestimmten Belastungsbereich trainieren und spielen lässt. Gegebenenfalls nimmt man einen Spieler auch vom Platz, wenn einzelne Werte in einem Überlastungsbereich fallen. Und zwar auch dann, wenn der Spieler gerade einen Korb nach dem anderen wirft. Ist das Risiko einer schweren Verletzung und somit eines längeren Ausfalls zu hoch, endet das Spiel für den Spieler oft zum Unverständnis der Fans. Egal, ob wir jetzt technische Möglichkeiten nutzen oder mehr Sensibilität unter den MitarbeiterInnen aufbauen wollen, brauchen Organisationen mehr Aufmerksamkeit und eine Strategie, die Innenwahrnehmung zu stärken.
Und weißt du, was mir auffällt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Über Natur. Was sind denn deine Erfahrungen damit, Natur einzusetzen, um sich besser ins Spüren zu bringen?
Ja, erstmal absolut. Wir haben ja in der Corona-Zeit gesehen, dass die ganzen Berge und Naturschauplätze voll mit Leuten waren, die da einfach Ruhe und wieder zu sich finden wollten. Und ich glaube, das gilt auch für Organisationen. Die Anfrage, was Team-Events, auch Outdoor-Team-Events anbelangt, die zieht derzeit sehr stark an. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit, da dem Spüren einfach neuen Raum zu geben. Hier im Allgäu sind zum Beispiel Touren mit Alpakas oder Eseln ganz hoch im Kurs. Die Tiere haben eben ihren ganz eigenen Rhythmus, sind nicht sehr leicht zu beeinflussen und vermitteln den Teilnehmern einen ganz anderen Zugang zu innerer und äußerer Dynamik. Und auch das Waldbaden erfreut sich immer größere Beliebtheit. Es sind nicht nur die Tausenden von Botenstoffen, deren Wirkung man spüren und erleben kann. Es entsteht bei vielen auch ein ganz anderes Gefühl von der Zeit, wenn einem bewusst wird, wie langsam und gemächlich sich ein Wald verändert und entwickelt. Eine schöne Übung für alle, die in unserer Zeitraffergesellschaft gefangen sind.
Bei allem, was wir bis jetzt diskutiert haben, fehlt mir aber noch eine Sache. Und zwar das Miteinander zu stärken, Austausch und Peer-Formate anzubieten. Und die schönste Meldung, die ich in den letzten Monaten dazu übrigens gesehen habe, war von der DZ-Bank im Februar diesen Jahres, und zwar zum Thema Solidarität. Die haben geschrieben, unsere Mitarbeiter können jetzt ihre Überstunden an Kolleginnen und Kollegen spenden, die wegen des Lockdowns mehr freie Zeit brauchen, für die Kinderbetreuung oder eben auch die Pflege von Angehörigen. Und die Bank stockt jede gespendete Stunde 1:1 auf. Das finde ich eine großartige Idee in zweierlei Hinsicht, weil das das Wir-Gefühl stärkt, die Solidarität, das Zugehörigkeitsgefühl, und weil es einem erlaubt, was zu tun, aktiv für die anderen. Und ich glaube, da müssen wir noch mehr sehen und da kommen langsam Unternehmen auf gute Ideen. Also im Sinne von Peer-Learning, Peer-Formate. Es gibt ja auch, wie das Working Out Loud, gibt es das Learning Out Loud, wo man versucht, zusammen zu lernen und zusammen auch in so einen, wie soll ich sagen, in so einen Modus zu kommen, wo man andere unterstützt und soziale Skills aufbaut, die man dazu braucht. Und das trägt ganz viel bei zur Entspannung. Und ich glaube, diese Peer-Formate, darüber sollten wir uns Gedanken machen. Und es gibt ja viele auch Dialoge, Gruppencoachings oder Formate wie die Wise Crowd aus dem Methodenset von den Liberating Structures. Und ich weiß gar nicht, kennst du die? Das sind so 33 Methoden, die dazu dienen sollen, eben Mitarbeiter besser untereinander ins Vertrauen zu bringen, die Mitarbeiter zu beteiligen und genau solche, ja, so ein Wir-Gefühl, so eine Wir-Kultur stärker aufzubauen. Und tatsächlich glaube ich, das ist dann nicht nur so ein i-Tüpfelchen obendrauf, sondern das ist eigentlich das Fundament von allem. Weil das ist eine Haltung, die wir in Unternehmen brauchen und die wir lernen müssen. Und dazu müssen wir, glaube ich, viel investieren.
Ganz viele Ideen also, was eine Organisation tun kann, um mit Erschöpfung umzugehen. Wichtig, und du hast es gerade gesagt, Kirsten, sind aber nicht nur die Aktionen, sondern die Haltung, in der ein Unternehmen die Sache angeht. Hat man wirklich das Interesse, mit den Menschen umzugehen, die Pausen brauchen, Zeiten des Ausruhens und in denen sie dann auch weniger leisten?
Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung. Für Beratung jenseits von Rezepten.
Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.